Radio 1. Der schöne Morgen. Mit Christoph Azzone und Stefan Rupp.
Heute ist Mittwoch, der 16. Mai 2012. Grund zum Feiern haben heute zum Beispiel Gabriela Sabatini, extrem gut aussehende argentinische Tennislegende und Parfum-Namensgeberin einer süßen Plorre, wird heute 42 Jahre alt. Pierce Brosnan, der britische Schauspieler, der glatteste Bond- und sakrilegerweise BMW-Fahrer, besser war er in Das Model und der Schnüffler, der wird heute 59 Jahre alt. Und Friedrich Nowotny, legendär kompetenter und legendär eitler Journalist und Ex-Intendant des WDR, wird heute 83 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Mehr als 90 Spielfilme, ein Großaufgebot an Stars, 4.500 Journalisten, 300 Fernsehteams. Das heute beginnende Festival von Cannes dürfte auch in diesem Jahr seinen Ruf als weltweit größtes Filmfest gerecht werden. Deutschland ist allerdings nur außerhalb des offiziellen Wettbewerbs um die Goldene Palme vertreten mit Fatih Akins, Der Müll im Garten Eden.
Im Namen des Volkes.
Heute muss sich Ratko Mladic, der ehemalige Chef der bosnisch-serbischen Armee in Den Haag, vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien verantworten. Mladic steht unter anderem wegen Mord und Vertreibung hunderttausender Muslime vor Gericht.
Sportlich, sportlich.
Der behinderte französische Ausdauerschwimmer Philippe Croizon beginnt heute mit seiner schwimmenden Weltverbindung. Croizon, der 1994 nach einem Stromschlag Arme und Beine verloren hatte, will schwimmend die 5 Kontinente verbinden. Die erste Etappe führt den Franzosen von Papua-Neuguinea nach Indonesien als symbolische Verbindung zwischen Ozeanien und Asien. Insgesamt will Croizon in den kommenden Monaten 85 Kilometer schwimmen und wird dabei rund 45 Stunden in den Weltmeeren unterwegs sein.
Und auf keinen Fall vergessen.
Heben Sie noch schnell Geld ab und überweisen Sie, wenn Sie können, online. Denn die Kunden von Banken und Sparkassen in Berlin müssen sich wegen eines ganztägigen Warnstreiks heute auf einen eingeschränkten Service einstellen. Der Warnstreik beginnt mit einer Kundgebung um 10 Uhr vor der Zentrale der Commerzbank in Berlin in der Bülowstraße. Von dort führt ein Demonstrationszug zum Breitscheidplatz. Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 6% und ich bin dabei, wenn sich auch meine Dispo-Überziehungskredite in diese Richtung bewegen.
Der Reporter des gestrigen Relegationsspiels Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC, Tom Bartels, sagte irgendwann während der Übertragung: Dieses Spiel werde ich nicht vergessen. Denn solche Szenen gibt es zum Glück ziemlich selten im deutschen Fußball. Tausende Fans stürmten in Düsseldorf vor offiziellem Spielende auf den Platz. Restspielzeit 2 Minuten. Ordner ließen Fans in den Innenraum und liefen dann plötzlich auf den Platz und feierten den Aufstieg. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch und dann konnte doch weitergespielt werden, bevor es zum nächsten Aufreger kam, denn Hertha sah sich um 1 Minute Nachspielzeit betrogen. Letztlich endete das Spiel 2:2, Fortuna war aufgestiegen und wieder stürmten tausende Fans auf den Platz. Und über diesen Fußballabend, der letztlich nur wenig mit Fußball zu tun hatte, sprechen wir jetzt mit unserem WDR-Kollegen Stefan Kausen. Guten Morgen, Herr Kausen.
Ja, guten Morgen, hallo.
Was weiß man denn heute Morgen schon, warum die Ordner die Fans in den Innenraum ließen?
Also ich würde eine ganz einfache Antwort geben, die hatten keine andere Chance. Wenn ein paar hundert Ordner gegen tausende anstürmende Fans da stehen, dann kann man rein physisch nichts machen. Apropos physisch, es gibt ja keine physischen Barrieren mehr in den Stadien im deutschen Profifußball seit der WM 2006. Das haben wir früher alle gut gefunden, aber mittlerweile habe ich doch meine Zweifel, ob man nicht zurückkehren muss zu den alten Regelungen.
Es gab ja gestern trotzdem jede Menge Pannen. Können wir schon sowas machen wie eine Fehleranalyse?
Also eine offizielle nicht. Ich muss zugeben, ich bin eher auf der emotionalen Schiene unterwegs, denn so wie Tom Bartels das auch sagte, ich habe sowas noch nie erlebt. Otto Rehagel sagte, er hätte es auch noch nie erlebt und der Mann ist 73 und ich bin da wirklich noch bewegt und muss sagen, Fehler haben vielleicht viele Leute gemacht, aber auf jeden Fall vor allen Dingen rund 5000 Chaoten. Die Berliner haben ja leider angefangen mit diesen Bengalos und den Leuchtraketen, als Düsseldorf 2:1 in Führung ging. Und nachher haben sich die Berliner gut verhalten und die Düsseldorfer leider nicht.
Das Fernsehen hatte sich ja nach 15 Minuten nach Spielende aus der Übertragung rausgeklinkt. Wie ist es denn in Düsseldorf auf dem Platz noch weitergegangen?
Ja, ich würde mal behaupten, da waren mindestens 5000 Zuschauer auf dem Rasen. Man kennt diese Szenen ja mittlerweile. Das war ähnlich bei der Meisterfeier von Borussia Dortmund, obwohl da alles friedlich geblieben ist. Auf jeden Fall haben es dann die Ordner Dortmunder besser im Griff gehabt. Die Düsseldorfer sind dann im VIP-Bereich auf eine Brüstung gegangen, haben mit den Fans gesungen. Irgendwann setzte zum Glück ein ganz heftiger Regen ein und dann haben sich dann die Fans zurückgezogen auf die überdachten Tribünen.
Hat man denn in Düsseldorf noch kräftig gefeiert oder hat vor diesem Hintergrund das Bier dann doch alt geschmeckt?
Ja, das Altbier war ein bisschen schal. Ich glaube, die Euphorie war doch sehr gedämpft, aber an der längsten Theke der Welt, wie man am Niederrhein sagt, haben sie dann doch noch die Nacht zum Tage gemacht. Und zum Glück ist in der Altstadt von Düsseldorf alles, soweit ich weiß, friedlich geblieben.
Jetzt überlegt Hertha ja, ob man Protest gegen das Spiel einlegen soll. Welche Chancen sehen Sie da?
Also ich glaube nicht, dass sie es tun werden. Die werden eine Nacht drüber geschlafen haben und dann wissen, diesen Abstieg, den haben wir uns selbst zuzuschreiben, selbst wenn vielleicht das Spiel noch ein paar Sekunden hätte laufen können. Übrigens, man stelle sich nur mal vor, es wäre ein 3-2 für Berlin gefallen, dann hätten die, glaube ich, komplett das Stadion abgebaut. Zum Glück, muss man sagen, ist es dann noch friedlich ausgegangen. Ich glaube, Berlin wird sagen, mea culpa, wir sind selber schuld, wir haben zu viele Fehler begangen und dann kommt da ein dicker Schlussstrich drunter und Berlin ist leider wieder in der zweiten Liga.
Stefan Kaußen vom WDR über den gestrigen Fußballabend in Düsseldorf. Vielen Dank.
Radio 1. Business und Börse.
Und Vera Rogowski. Schönen guten Morgen, Frau Rogowski.
Guten Morgen.
Die Fluggesellschaft Air Berlin gerät ja in eine immer bedrohlichere Lage. Ende März hatte Air Berlin 677 Millionen Euro Schulden und die Zukunft sieht ja auch nicht gerade rosig aus. Wo liegt das Problem?
In der kostenlosen Schokolade am Ende des Tages.
Genau, das wird sein. Nee, also das Eigenkapital dieser zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft ist im ersten Quartal erneut gesunken und zwar auf einen alarmierend niedrigen Stand von 8,4%. Und man kann ja sagen, je höher die Eigenkapitalquote, desto mehr sinkt das Insolvenzrisiko. Also das sieht schon mal nicht gut aus. Und hinzu kommt natürlich die Verschiebung der Inbetriebnahme des neuen Großflughafens Berlin-Schönefeld. Da wollte Air Berlin eigentlich im dritten Quartal zusätzliche Umsätze und Erträge erzielen. Da der Flughafen jetzt aber natürlich auf keinen Fall Anfang Juni in Betrieb gehen wird, heißt das für Air Berlin Umsatzausfälle und dazu kommen auch noch weitere Kosten. Da gibt es einen neuen Wartungshangar für die Flugzeuge, der steht jetzt erstmal leer. Außerdem müssen Kerosin und Ersatzteile, die schon im neuen Airport gelagert waren, jetzt per LKW nach Tegel gefahren werden. Und es ist außerdem auch noch ungewiss, ob Air Berlin jetzt seinen Sommerflugplan von Tegel aus reibungslos und auch in vollem Umfang bedienen kann. Also Air Berlin hat da im Moment wirklich viele Baustellen.
Übermorgen am Freitag soll der große Tag von Facebook werden. Da geht das soziale Netzwerk an die Börse. Kritiker stufen den ganzen Hype um Facebook ja als zu euphorisch ein. Aber die werden jetzt eines Besseren belehrt, oder?
Naja, zumindest lassen sich die Anleger aus ihrer Sicht nicht von diesen Kritikern beirren. Sie reißen sich im Moment quasi um die Aktien von Facebook. Das weltweit größte soziale Netzwerk hat die Preisspanne für den anstehenden Börsengang auf 34 bis 38 Dollar erhöht und die Anzahl der auszugebenden Aktien könnten jetzt bis zu 388 Millionen betragen. Und bei einem Preis am oberen Ende der Spanne würde der Konzern den bislang geschätzten Börsenwert von 100 Milliarden Dollar sogar noch um 4 Milliarden übertreffen. Er würde dann 14,75 Milliarden Dollar für sich, die bestehenden Aktionäre und die Banken einspielen. Fast die Hälfte des erlösten Kapitals kassieren aktuelle Investoren, natürlich, wie zum Beispiel Facebook-Mitbegründer Mark Zuckerberg. Und 53% fließen dann an den Konzern. Und das knapp 8 Jahre alte Startup aus dem Silicon Valley wird bei der Erstemission damit auch voraussichtlich die höchste Bewertung eines Unternehmens in der US-Börsengeschichte erzielen. Danach sieht es zumindest im Moment aus.
Vielen Dank.
Die Hertha ist abgestiegen, schon wieder. Gestern Abend in Düsseldorf gegen Fortuna stand es am Ende 2-2. An welchem Ende? Das war bei diesen Chaos-Spielen nicht genau zu sagen, wo das Ende war. Zunächst flogen Bengalos, aus beiden Fanblocks übrigens. Das Spiel wurde unterbrochen und während der daraus entstandenen Nachspielzeit stürmten auf einmal tausende Düsseldorfer Fans das Spielfeld noch vor dem Abpfiff. Wieder Unterbrechung, 20 Minuten warteten die Spieler, bis der Schiedsrichter doch nochmal für eine Minute wieder anpfiff. Und jetzt adieu Bundesliga. Berlin, die einzige europäische Hauptstadt ohne Erstliga-Fußballverein. Dabei war der Blick doch nach oben gerichtet, Richtung Meisterschaft, Champions League, ne, so ungefähr jeden. Trainer in Herthas erfolgreichster Zeit um die Jahrtausendwende war das, Jürgen Röber, und er ist jetzt live am Telefon. Guten Morgen, Herr Röber.
Hallo, guten Morgen.
Haben Sie sowas wie gestern Abend schon mal erlebt oder von sowas gehört überhaupt?
Nein, also wie viele Beteiligte sicherlich in der Form, sicherlich nicht, wobei man das auch unterscheiden muss zwischen der Situation mit den Bengalos-Feuerwerken und den Raketen und den Sekunden, wo die Leute auf den Platz stürmen, die im Grunde genommen nicht erwarten konnten, dass jetzt abgepfiffen wird. Und da sind sicherlich einige Chaoten zuerst losgelaufen, der Rest ist dann hinterhergerannt. Also das war mehr vor Freude. Das andere war ja irgendwie teilweise Frust, zumindest auf der Hertha-Seite. Da gibt's halt immer wieder so ein paar Idioten, die andere Leute auch in Gefahr setzen. Man darf ja auch nicht vergessen, da sind Kinder im Stadion. Wenn solche Raketen oder solche Bengalo-Feuer irgendwo dahin fliegen, wo dann eben dementsprechend auch Menschen stehen oder auch sitzen, das ist ja katastrophal eigentlich.
War es richtig, das Spiel wieder anzupfeifen nach 20 Minuten Unterbrechung und Fans außer Rand und Band direkt hinter der Werbebande? Hätte man nicht abbrechen müssen?
Also ich denke, es war schon richtig. Wie Stark eben auch gesagt hat, die Polizei haben gesagt, sie haben es unter Kontrolle. Die Zuschauer sind wieder zurück auf ihren Plätzen und das waren jetzt noch anderthalb Minuten im Grunde genommen und ich denke, das war schon richtig, unabhängig davon, wenn er das Spiel abgepfiffen hätte, man weiß ja gar nicht, was dann passiert wäre.
Gut, aber was wäre passiert, wenn die Hertha noch ein Tor geschossen hätte in dieser kurzen Zeit? Wäre dann die Sicherheit gewährleistet gewesen von all denen? Da wäre es doch wahrscheinlich auch wieder aus dem Ruder gelaufen. Also war durchaus ein gewisses Risiko, dass der Schiri eingegangen ist.
Ja, das ist sicherlich eine Ermessenssache jetzt, was da passiert wäre, ob dann, wenn Hertha jetzt noch ein Tor geschossen hätte, ob die Düsseldorfer, die da jetzt auf den Platz gestürmt sind, das waren eigentlich nur die Leute, die eigentlich vor Freude auf den Platz gegangen sind, was dann passiert wäre, das ist jetzt hypothetisch, da kann man sicherlich drüber streiten, aber ich denke, dass er das schon so richtig gemacht hat.
Hertha wird jetzt wohl Einspruch einlegen, man überlegt das zumindest. Wie finden Sie das? Hat das Aussicht auf Erfolg?
Ja, ich habe ja schon heute Morgen auch Schickert gehört, sie überlegen jetzt, was sie machen. Schickert hat ja auch gesprochen von Todesängsten der Spieler. Also ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Aber ja, man wird das natürlich irgendwo versuchen. Nur, das sind jetzt zweierlei Dinge. Auf der einen Seite ist sportlich Hertha verdientermaßen, sage ich jetzt einfach mal böse auch, weil ich mich da maßlos drüber ärgere, abgestiegen. Und die andere Geschichte ist natürlich, da muss man jetzt drüber oder muss man abwarten, was eben da passiert. Da kann ich jetzt auch schwer was drüber sagen. Das wissen die Verantwortlichen im Moment selber noch nicht, wie sie da vorgehen. Aber sportlich ist man einfach abgestiegen und das ist einfach das Traurige daran.
Herr Röber, vor 12 Jahren, 99, 2000 noch Champions League Teilnahme, gestern nun der zweite Abstieg innerhalb von 2 Jahren. Wer hat aus Ihrer Sicht Schuld am Niedergang der Hertha in den letzten Jahren?
Ja, da kommen oder da werden natürlich jetzt viele an den Pranger gestellt. Für mich ist es, ich bin nicht derjenige, der jetzt die Schuldzuweisung macht, das machen andere. Für mich ist es, ich kann nur über die Mannschaft sprechen und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich sehe, wie diese Mannschaft in der Rückrunde gespielt hat, dann hat man es auch verdient abzusteigen, sage ich jetzt nochmal. Das habe ich gerade schon gesagt, weil mit dem Potenzial, was man auf der einen Seite hat, damit hat man auch 20 Punkte geholt und mit das, was man in der Rückserie gezeigt hat, das ist halt eine Katastrophe. Ich kann eben nicht so leidenschaftslos auflaufen auf dem Platz und dann vielleicht mal in den letzten Spielen gegen Hoffenheim ein bisschen was zeigen oder jetzt in den Relegationsspielen ansatzweise zeigen, was ich kann. Das ist zu wenig. Und dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich in so eine Situation reinkomme. Und die Heimspiele, die man hier, man muss ja vor den Zuschauern den Hut ziehen, dass hier immer noch 50.000, 60.000 kommen bei solchen Spielen, die teilweise hier abgeliefert werden. Und da ist in erster Linie für mich ganz klar die Mannschaft dran schuld. Das sind im Angriff sind es eben Situationen, wo man die Unvermögen teilweise die Tore nicht macht und im Abwehrbereich, das hat man gestern auch ganz klar gesehen, sieht es, da gibt es dann auch Schnelligkeitsprobleme.
Herr Röber, der letzte Abstieg 2010, das war quasi ein Versehen, der sofortige Wiederaufstieg war abgemachte Richtig. Sache, funktionierte ja auch so. Der Abstieg, der war endgültiger, jedenfalls längerfristiger. Sagen Sie uns eine Zahl, wie lange braucht die Hertha, bis sie wieder erstklassig ist? Was schätzen Sie?
Ja, das ist schwer. Ich meine, mein ehemaliger Spieler, der jetzt im Vorstand ist, hat ja gesagt, das dauert eine ganze Zeit. Der kennt die Dinger eher, der weiß, wie die finanziellen Möglichkeiten sind. Ich kann das im Moment nicht sagen. Es werden einige Spieler den Verein verlassen. Vielleicht ist es auch mal ganz gut so, dass man wieder neu aufbaut, aber es wird vielleicht nicht so schnell gehen wie beim letzten Mal.
Im letzten Spätsommer hat die Hertha noch den Meister Dortmund geschlagen. Man kann es kaum glauben. Gestern ist sie abgestiegen. Wir sprachen darüber mit Jürgen Röber. Er war Trainer der Hertha in deren erfolgreichsten Zeit um die Jahrtausendwende. Herr Röber, wir danken für das Gespräch.
Seine erste Reise sollte direkt nach Deutschland führen, aber schon bei Abflug schlug erstmal ein Blitz ein. Ins Flugzeug von François Hollande. Aber der neue sozialistische Präsident Frankreichs schafft es dann doch noch zu seinem ersten Date mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Wir freuen uns sehr, dass er am Tage seiner Ernennung heute zu uns nach Deutschland gekommen ist. Und wir freuen uns noch mehr, dass er dies getan hat, obwohl der Blitz erst einmal eingeschlagen hat. Vielleicht ist dies ja ein gutes Omen für die Kooperation.
Und auch wenn Angela Merkel Hollande zur Begrüßung noch kein Küsschen gab, wie sonst bei Sarkozy, wurde offensiv Sympathie demonstriert.
Es ist alles so, dass ich mich auf die weitere Zusammenarbeit freue.
Über das erste Zusammentreffen von Angela Merkel und dem neuen französischen Präsidenten und ob doch weitere Blitzeinschläge zu erwarten sind, sprechen wir mit Odile Berhier-Codier. Die Journalistin der französischen Wochenzeitung Nouvelle Observateur war gestern bei der Pressekonferenz nach dem Treffen und ist jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Frau Kider.
Ja, guten Tag.
Ja, ist es denn zwischen Hollande und Merkel zur Entladung gekommen oder war dann doch alles Sonnenschein statt Gewitter?
Ja, das war nicht so Sonnenschein, sondern eine sehr nüchterne Begegnung, fand ich, weil eigentlich hat der Präsident noch Wahlkampf vor sich. Er hat Parlamentswahlen in Frankreich noch am 11. und 18. Juni, sodass er eigentlich nicht so viele Kompromisse zeigen konnte.
Was haben die beiden denn für einen zwischenmenschlichen Eindruck gemacht? Da wurde ja zum Beispiel schon darüber gesprochen, dass Frau Merkel den Herrn Hollande, wie in Frankreich eigentlich üblich, nicht küssen will. Glauben Sie, das kommt noch?
Ja, es kann sein, weil wir haben damit gerechnet, dass sie sich eigentlich nur handschütteln werden, weil mit Sarkozy war das immer so emotional und ich glaube, der neue Präsident will Abstand damit nehmen und man muss ja auch sagen, sie kannten sich gar nicht, sie haben sich nicht einmal schon getroffen, das wäre schon ein bisschen übertrieben, sich zu küssen, oder?
Hm. Ist das Eis eventuell dann abends beim Essen gebrochen?
Ja, bestimmt haben sie sich ein bisschen besser kennenlernen. Das war auch der Grund dieser Begegnung. Sie haben, soviel ich weiß, nicht so viel inhaltlich über diese Fiskalpakt gesprochen, sondern sich einig weiter darüber zu beraten für den nächsten Europäischen Rat.
Aber hatte der Herr Hollande nicht eigentlich angekündigt, der Frau Merkel mal so richtig die Meinung zu sagen?
Ja, der hat schon gesagt und ist da streng geblieben bei was er im Wahlkampf gesagt hat, dass er in keinem Fall dieser Fiskalpakt ratifizieren möchte, solange es keine Wachstumsmaßnahmen auch gibt. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass es sich nach die Wahlen in Frankreich noch ändert. Er könnte nämlich für seine Wahlerschaft nicht einfach sagen, ja, ich werde milder jetzt umgehen. Also deswegen konnte die Kanzlerin auch nicht so wirklich ihn weiter was fragen über seine Hinsicht in die Sache.
Was glauben Sie denn, wie wird man denn langfristig beim Thema Fiskalpakt zusammenkommen müssen?
Ja, ich glaube, jeder von den beiden wird einen Schritt machen müssen. Das heißt, die Kanzlerin wird bestimmt einige Maßnahmen noch mit ihm bereden. Gestern war es ziemlich lustig, als der neue Präsident über Eurobonds gesprochen hat, hat man schon gesehen, dass die Bundeskanzlerin ein bisschen geschluckt hat. Und sonst über die Maßnahmen werden sie mit den anderen europäischen Ländern reden. Ich verstehe selber noch nicht, wie sie mit ihrem Kalender umgehen will, weil es war so vorgeplant, dass die Ratifizierung in Deutschland im Mai stattfinden würde. Sie wurde schon verlegt durch die SPD und die Grünen. Und jetzt, wenn sie länger über diese Maßnahmen noch reden müssen, dann wird es sich noch im Juni oder vielleicht noch später vertagen. Das wird vielleicht für sie ein Problem sein.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Bei uns in Deutschland gibt es bei solchen Jugendsendern so ein SMS-Orakel. Dort sendet man den eigenen Namen und den Namen des Geliebten oder der Geliebten hin und dann kriegt man auf dem Bildschirm eine Prozentzahl, die sagt, wie stark die Liebe sein wird. Was würde denn rauskommen, wenn ich da jetzt die Namen Merkel und Hollande eingäbe? Prozent Liebe.
Ja, Prozent, vielleicht so 60-70%.
Okay, also mit Vernunft machbar. Schönen Dank.
Ja, Odile, machbar in alle Fälle.
Odile Berhier-Codier, die Journalistin der französischen Wochenzeitung Nouvelle Observateur, live auf Radio 1 über den gestrigen Besuch des neuen französischen Präsidenten gestern bei der Kanzlerin. Dankeschön. Böller, Bengalos, den Platz gestürmt, Spielunterbrechung. Das Relegationsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC war schlicht irre. Und am Ende war Hertha abgestiegen und Düsseldorf hat den Sprung in die erste Liga geschafft. In Berlin konnte man dieses Spiel in zahlreichen Kneipen gucken. Radio 1-Kollege Max Ulrich war für uns in Vogts Bierexpress, einer Hertha-Kneipe am Mehringdamm. Erstmal schönen guten Morgen, Max.
Guten Morgen.
Wahrscheinlich auch wenig geschlafen.
Mhm.
Und jetzt die Frage, war da genau so viel Bambule wie in Düsseldorf in Vogts Bierexpress?
Naja, nein, zum Glück nicht. Also auch wenn in Vogts Bierexpress die Rauchschwaden ungefähr genauso tief hingen wie gestern im Düsseldorfer Stadion, sodass man gerade noch so das Spiel auf der Leinwand sehen konnte. Aber die meisten Hertha-Fans, die sind ja zum Glück doch eher ruhige Gesellen.
Ja, wir müssen aber noch mal kurz das Spiel zusammenfassen. Am Ende stand es ja 2-2, bedeutet Abstieg für die Hertha, Aufstieg für Düsseldorf. Aber erst gab es Böller und bengalische Feuer in der Hertha-Kurve und dann stürmten Düsseldorf-Fans 2 Minuten vor Schluss der Partie den Platz, weil sie dachten, das Spiel sei vorbei oder warum auch immer. Wie hat man das denn in der Kneipe aufgenommen?
Ja, komischerweise so hier. Mit lautem Applaus und Gelächter nämlich, denn die große Hoffnung der Fans, die war jetzt, dass die Mannschaften in der Kabine bleiben und dass das Spiel wiederholt werden muss.
Normalerweise ist ein Spielabbruch für mich eine Wiederholung. Wäre natürlich das Schönste.
Den Teig überhaupt noch nicht gesehen und ich habe auch eigentlich die Schnauze voll, muss ich mal so deutlich sagen. Es müsste endlich abgebrochen und werden und wiederholt werden ohne einen Zuschauer.
Aber mit Fernsehübertragung dann?
Von mir aus braucht ohne sein.
Also so die Art und Weise fand ich irgendwie scheiße.
Die Hertha kann nicht mal normal absteigen.
Ja, auch wenn nicht ganz normal abgestiegen ist die Hertha, denn die Mannschaften kamen wieder aus der Kabine und haben das Spiel zu Ende gespielt, Max.
Ja, und das war wirklich eine ziemlich faire sportliche Geste, wie ich finde. Vor allem von den Hertha-Spielern einfach zu sagen, ey, wir lassen uns das Spiel nicht von den paar Idioten kaputt machen. Wir spielen das hier zu Ende, auch wenn wir dadurch absteigen. Das war schon ziemlich groß. Den Fans in der Kneipe, denen hat das natürlich überhaupt nicht gefallen.
Ich wäre nicht mehr rausgekommen als Berliner. Ich hätte drauf riskiert, dass am grünen Tisch entschieden wird.
Die Dummen waren die Düsseldorfer Fans. Wenn ich dann die Chance habe, das Spiel wiederholen zu können, dann würde ich es machen. Gut, den Fairplay-Pokal, den können sie sich abholen, aber der bringt halt leider nicht viel. Das ist wie die goldene Ananas kriegen.
Ja, ziemlich enttäuschte Fans. Man muss eh sagen, die Stimmung in Vogts Bierexpress, die war nie so wirklich auf dem Höhepunkt. Die meisten Fans waren schon ohne Trikot und Schal in die Kneipe gekommen. Ganz wenig blau-weiß nur. Und als Düsseldorf dann noch nach 30 Sekunden schon das 1-0 geschossen hat, ja, da haben die meisten eigentlich die Hoffnung schon verloren gehabt. Und am Ende war es das ja dann auch mit der ersten Liga für Hertha.
Seit ich denken kann zu dem Verein und ja, ist halt echt richtig bitter. Wenn wir der VfL Bochum wären, dann hätten wir heute einfach 4-0 verloren. Aber wir sind nicht der VfL Bochum, wir sind Hertha BSC. Das heißt, man macht uns immer wieder nette Hoffnung, wie eine hübsche Frau. Immer wieder im Stringtanga an uns zu locken, ja, und dann einen Kick in die Eier. Das ist einfach Hertha.
Ich bin ja nun inzwischen schon ein paar Jahre Rentner. Ich habe immer mal gedacht, ich erlebte mal, dass Hertha mal deutscher Meister wird oder so. Aber da wird wohl nichts mehr werden.
Was soll ich machen? Ich trinke mein Bierchen in hier noch und dann gehe ich irgendwann nach Hause.
Ja, wieso denn? Nur nach Hause gehen, wenn nicht, heißt's doch. Ja, das ist doch eigentlich das Motto der Hertha-Fans. War denn davon gestern nichts mehr zu spüren?
Nein, nicht wirklich. Also die Bar, die war relativ schnell leer. Manch einer, der hat dann noch ein Frustbier getrunken, aber das war's dann auch. Ich glaube, jetzt heißt's für die Hertha-Fans einfach in Liga 2 wieder nach vorne schauen und manch einer, der konnte dem Abstieg sogar was Positives abgewinnen.
Alle Frauen aus Berlin freuen sich, dass die Männer weniger Fußball gucken.
Das Skandalspiel Düsseldorf gegen Hertha in der Kneipe. Unser Kollege Max Ulrich war dabei. Und Max, du wirst aber auch nächstes Jahr noch ins Stadion gehen, oder?
Na klar.
Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Brigitte Ferle.
Sehenden Auges in den Abgrund. In Griechenland ist die Regierungsbildung erneut gescheitert. Das bedeutet wohl Neuwahlen. Die Folge gestern, der Aktienindex DAX schmiert ab. Griechische Aktien sind kein Pfifferling mehr wert und der einstmals so stolze Euro fällt auf den tiefsten Stand seit 4 Monaten. Denn Neuwahlen im Juni bedeuten, dass Griechenland weiterhin keine verlässliche Regierung hat. Und eine solche ist die Bedingung für Zahlungen aus dem Rettungsschirm. Griechenland kriegt also kein Geld mehr, kann seine Schulden nicht bezahlen und bis Juni ist es ein weiter Weg, über den das ganze Land bankrott gehen wird. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es kommentiert Brigitte Ferle von der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Frau Ferle.
Guten Morgen.
War es das jetzt mit den Griechen in der Eurozone? Nehmen wir da gerade Abschied von einem Todkranken, der die Medizin verweigert?
Also in jedem Fall ist da eine ganz, ganz schlimme, instabile Lage jetzt entstanden in Griechenland. Sie haben das ja in der Anmoderation schon gesagt, die Indikatoren, die es da im Moment gibt, der DAX geht runter. Die Lage in Griechenland ist jetzt einerseits vollkommen instabil, andererseits ist eine Stagnation eingetreten, weil weder die griechische Regierung jetzt handlungsfähig ist, noch Europa im Verhältnis zu Griechenland jetzt handlungsfähig ist. Also im besten Sinne ist es jetzt verlorene Zeit, die wir haben. Im schlimmsten Sinne entsteht da eine Dynamik, eine Abwärtsdynamik, die nachher überhaupt nicht mehr zu stoppen ist. Die Wahl wird jetzt auch werden, was man eigentlich nie wollte, nämlich eine Abstimmung der Griechen über den Verbleib im Euro. Im Grunde das, was die Europäer vor einem Jahr verhindert haben, was damals Ministerpräsident Papadopoulos wollte, wo die deutsche Kanzlerin maßgeblich war und sagte, das kann es auf keinen Fall geben, eine Volksabstimmung über den Euro. Jetzt bekommen wir sie, und zwar in einer Situation, in der man nicht wirklich sicher sein kann, ob die Griechen wissen, was sie da abstimmen, weil alle internen Umfragen besagen ja, die Griechen wollen im Euro bleiben. Und jetzt werden sie Parteien wählen müssen, von denen die einen sagen, wir wollen keinesfalls weiter dem Sparkurs folgen, und die anderen sagen, wir müssen aber dem Sparkurs folgen. Also die Griechen haben da noch einen weiten Weg im Kopf zurückzulegen. Sie werden nämlich verstehen müssen, dass Reformen eben nicht nur bedeutet, dass man spart, sondern Reformen heißt eigentlich, dass sie in ihrem Land zusehen müssen, dass sie die Verhältnisse dort ändern.
Erwarten Sie denn jetzt, dass die EU sich in den Wahlkampf einmischt?
Ich glaube, die Griechen erwarten, dass die EU sich in den Wahlkampf einmischt, und insbesondere setzen sie, glaube ich, große Hoffnungen auf den neuen französischen Staatspräsidenten Hollande, der ja ein klarer, also der ein Sozialist ist und insofern sich klar dazu bekennt, den Griechen zu helfen und ihnen vor allen Dingen durch Wachstumsprogramme zu helfen. Also die Griechen werden, glaube ich, hoffen, dass aus Europa das Signal kommt, dass es in Zukunft Sparen plus gibt, also dass sie zwar sparen müssen, aber dass eben auch das Geld kommt und dass ihnen geholfen wird. Nun muss man sehen, wie könnte denn diese Wahl ausgehen in Griechenland? Also einem Bündnis aus Konservativen und Sozialisten hat ja nur eine Stimme gefehlt. Es könnte also sein, ein paar Wähler werden vernünftig und sagen, okay, also es muss eine Regierung geben, also wähle ich entweder die Sozialisten oder die Konservativen, und dann kriegen sie ihre paar Stimmen, die sie mehr brauchen, und können dann letztlich wählen. Dann wäre das Linksbündnis wieder draußen. Ich persönlich fände das schlecht, weil offensichtlich sind diese Politiker des Linksbündnisses im Moment die einzigen, die Vertrauen genießen bei den Griechen, die nicht verstrickt sind in die Korruptionsgeschichten der letzten 20, 30, 40 Jahre in Griechenland, die Griechen ja in diese Misere erst gebracht haben. Also wäre es gut, Syriza, das Linksbündnis, wäre beteiligt, würde sozusagen die Griechen mitnehmen auf diesem schwierigen Weg, den sie jetzt zu gehen haben, versuchen, neue Kontakte auch zur Troika, zu Brüssel, und das alles auf eine neue Basis zu stellen. Denn letztendlich ist es ja so, die Brüssel kann ja den Griechen nur helfen, wenn die Griechen wissen, wie sie sich eigentlich selber helfen wollen.
Es kommentierte Brigitte Fährle von der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
Werden diejenigen denken und nicht klicken, die sie schon besitzen. Die Facebook-Aktie. Der Wert des Unternehmens wird mittlerweile auf etwa 100 Milliarden Dollar geschätzt. Investoren und Mitarbeiter, die in Aktien bezahlt wurden, werden steinreich. Darunter zum Beispiel Bono von U2. Seine Investmentfirma hat vor einigen Jahren 120 Millionen Dollar in Facebook investiert. Das entspricht einem aktuellen Wert von etwa 1,5 Milliarden Dollar. Ab Freitag werden die Facebook-Aktien an der Börse gehandelt. Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Darüber reden wir mit dem Börsenexperten Dirk Müller. Jetzt live auf Radio 1.
Morgen, Herr Müller.
Wunderschönen guten Morgen.
Gestern hat Facebook den Ausgabepreis für seine Aktien nochmal erhöht, jetzt bis zu 38 Dollar pro Stück. Sind die das wert oder wird das so ein ähnlicher Hype wie damals bei der Telekom? Das
ist ein sehr schöner Vergleich. Also ein Riesenhype um Facebook, und die werden mit 38 wahrscheinlich kommen. Am Donnerstag wird das bekannt gegeben. Aber wer da gezeichnet hat, da wird kaum jemand was bekommen. Es werden nur ganz wenige Aktien auf den Markt gegeben. Der große Rest bleibt bei den Facebook-Alteigentümern, und wer dann gleich in den ersten Stunden nachkauft, der wird wahrscheinlich schon gleich deutlich mehr zahlen müssen, vermutlich das Doppelte oder mehr. Also ein Riesenhype um Facebook, und ob die das wert ist, ich wage es schwer zu bezweifeln.
Ja, man fabriziert ja eigentlich nichts, höchstens Unmengen von Datenströmen. Worin liegt dieser immense Wert von Facebook?
Ja, das machen andere auch mit den Datenproduktionen, aber es ist natürlich ein neues Medium. Es ist etwas, was weltweit genutzt wird. 900 Millionen User, das ist schon eine Hausnummer, aber mit denen muss man erstmal Geld verdienen. Und das ist momentan noch schwierig. 1 Milliarde der Gewinn ist für jeden von uns eine Menge Kohle, aber für ein Unternehmen, das 100 oder noch mehr Milliarden wert sein will, so wie Facebook, ist das zu wenig. Und wo die Fantasie herkommt, wo dann künftig dieses Geld verdient wird, das steht noch in den Sternen. Und deshalb ein Riesenhype. Und die, die jetzt nachkaufen, wer nicht bei der Zeichnung dabei war, und die Deutschen werden davon so gut wie gar nichts bekommen, wer also jetzt in den ersten Tagen nachkauft, der muss sich mal sehr strecken, um da nochmal Gewinne mitzuerwirtschaften.
Der Autokonzern General Motors hat angekündigt, keine Werbung mehr bei Facebook zu schalten. Man erreiche die Konsumenten zu wenig, sagt man. Ficht das Facebook und seinen Börsengang an?
Ach, da sind genug Freaks, die momentan Facebook kaufen und jeder stürzt sich da drauf. Also von daher, der Börsengang ist davon überhaupt nicht gefährdet. Aber das Geschäftsmodell von Facebook, wenn ein Big Player wie General Motors sagt, Freunde der Nacht, das, was wir hier bei euch ausgeben, das kommt nicht mal halbwegs wieder zurück. Wir überlegen uns, ob wir das weitermachen. Dann ist das schon ein Zeichen, dass das Geschäftsmodell von Facebook auf ausgesprochen wackeligen Füßen steht. Und es muss nur irgendwo in Europa oder Amerika einer mal die Datenschutzkelle auspacken. Dann geht's mit Facebook ganz schnell bergab. Also es sind sehr, sehr große Risiken, die noch auf diesem Geschäftsmodell lasten. Und da jetzt große Summen zu investieren, wir haben so tolle Unternehmen an den Börsen, die gutes Geld seit Jahrzehnten verdienen, gute Dividende ausschütten und gut bewertet sind, da muss man sich auf so einen Facebook-Zock nicht einlassen.
Also Herr Müller, was ich jetzt so ganz weit hinten so als Subtext in Ihren Worten raushöre, es ist eher eine Zockeraktie als eine sichere Anlage.
Ach, das hört man nicht nur ganz weit hinten, das hört man auch ganz vorne raus. Also ich halte mich aus dem Ding raus. Ich mache da Spiele nicht viel rum, das sind Hütchenspielereien. Die einzigen, die jetzt hier richtig Kasse machen, sind Zuckerberg, seine Freunde und die Freunde der Banken, die jetzt bei der ersten Zuteilung was bekommen. Da wird es in Amerika jetzt eine Menge Milliardäre mehr geben und bezahlt wird das von den ganzen Fans und Freaks, die zwar keine Ahnung von der Börse haben, Facebook aber gut finden und deshalb Facebook-Aktien kaufen, ganz egal wie teuer die sind, weil man von der Bewertung keine Ahnung hat und sagt, egal, ich will dabei sein und die bezahlen dann am Ende die Milliarden für Zuckerberg und seine Freunde.
Facebook geht an die Börse, sollen sie, wir müssen ja nicht mitmachen, rät uns der Börsenexperte Dirk Müller. Vielen Dank. New York, Paris, Mailand, Berlin. Man kann das so schön lesen, als würde Berlin ganz selbstverständlich dazugehören zu den großen Modemetropolen. Wie das die Modemacher und die Politiker sehen, darüber wurde gestern Abend diskutiert im Berliner Ludwig-Erhard-Haus. Titel: Ist Berlin eine Möchtegern-Modestadt, wie sich aus Glamour Geld machen lässt? Auf dem Podium saßen unter anderem Berlins Regierender Klaus Wowereit, die Rektorin der Kunsthochschule Weißensee Baumann und der Designer Michalski. Und im Publikum saß unsere Kollegin Nancy Fischer. Morgen, Nancy.
Guten Morgen.
Nancy trägt ein dunkelschwarzes Cardigan aus Merino-Baumwolle, ein Used-Look Casual-T-Shirt mit passendem Panorama-Print und mikromagratische Fingerfarben, ein Softshell-Trousers in Sahara mit Adidas 80-Sneakers und Gold-Pleats. Very fashionable.
Ja. So bin ich.
So sind wir. Nancy, in der Stadt laufen so viele Fashion-Victims rum und sowieso finden doch alle Kreativen dieser Erde Berlin gerade super. Was braucht's denn noch mehr, um ein zweites Paris oder Mailand zu werden? Und warum muss Berlin das überhaupt werden?
Naja, weil so ein Label als Modestadt, als Modemetropole, das suggeriert natürlich auch immer ein bestimmtes Prestige. Und das zieht dann wiederum auch meistens Geldgeber an. Und in Berlin wird das auf jeden Fall suggeriert. Die Frage ist eben nur, ob die Kreativen, die Designer auch wirklich teilhaben an diesem großen Namen Modemetropole. Darum ging es im Prinzip gestern Abend. Das war so die Idee dahinter. Was es auf jeden Fall gibt in Berlin, das sind bestimmte Strukturen. Hier leben 600 Designer. Es gibt viele Fachmessen, die Fashion Week, Bread and Butter, die Premium und noch 7 Modehochschulen, die den Nachwuchs ausbilden oder Hochschulen mit Modefächern. Und gleich am Anfang der Diskussion fiel auch eine nicht ganz unwichtige Zahl gestern, 2 Milliarden Euro. So viel wird hier wohl in diesem Jahr mit Mode umgesetzt. Also Wirtschaftsfaktor ja, die Frage ist halt nur, kann man in aber sexy Berlin damit auch Geld verdienen? Michael Michalski ist Designer und er meint, es wird.
Also wir sehen, dass jede Saison mehr und mehr Einkäufer kommen und das ist bei uns eben so, dass für uns eigentlich die Terminierung der Messen gar nicht mehr ausreicht. Wir machen also die Tage nach der Premium und nach der Bread and Butter und nach der Mercedes-Benz Berlin Fashion Week haben wir immer noch weiter ein Showroom hier, wo wir eben weiter noch Kunden bedienen und das ist eine Zahl, die man belegen kann und die also kontinuierlich eben auch wächst.
Also bei Michalski, der auf jeden Fall schon einen Namen hat, da scheint es gut zu laufen.
Trotzdem gibt es ja auch viele Modemacher in Berlin, Nancy, die noch nicht so fest im Sattel sitzen. Allein die ganzen Absolventen, der, du hast es schon gesagt, oder Christoph hat es gesagt, 7 Hochschulen plus alle von außerhalb. Wie kommen denn die über die Runden überhaupt?
Ja, nicht ganz so gut. Denen geht es nicht allen gut. In der Studie vom Berliner Senat 2011, da haben 18% von diesen Modemachern gesagt, mein Einkommen reicht gerade so zum Leben. 42% haben gesagt, es reicht gar nicht aus. Also über die Hälfte hat wirklich zu knausern damit. Und ein Prototyp dieses jungen Modeschöpfers saß gestern auch im Publikum. Bobby Elze, Modestudent an der Kunsthochschule Weißensee, und der weiß schon ziemlich genau, was er eben nicht will.
Persönlich, wenn ich so anschaue, die Absolventen von der Kunsthochschule Weißensee, es gibt ganz tolle, die hier in Berlin auch versuchen, was zu machen, und ich finde es großartig, dass es die gibt. Ich könnte das nicht, weil ich sehe auch, dass die meisten sich das Leben nicht finanzieren können. Man muss ja irgendwann mal auch was essen, ne?
Also ich verstehe es eigentlich nicht wirklich. Wieso ist es in Berlin so schwer, mit Mode Geld zu machen?
Klaus Wowereit meint, Modemacher sind eben manchmal noch ein bisschen zu sehr Hundebabys.
Jetzt gibt's ja Designer, die sind toll in ihrer Kreativität, aber ich sag mal, wenn wir die da sehen, da könntest du also Welpenschutz hier praktizieren. Die nimmst den Arm und möchtest die immer nur schützen oder so. Die werden doch nicht erfolgreiche Geschäftsleute werden. Die müsstest ja auch sogar vielleicht davon abhalten, in so ein Risiko hineinzugehen.
Und dieses wirtschaftliche Geschäftsleute zu werden, das fördert auch Direktorin der Kunsthochschule Weißensee, Leonie Baumann. Sie pocht darauf, die Studenten besser auf den Job vorzubereiten. Sie will auch mehr Crowdfunding fördern oder Netzwerke zwischen den Designern schaffen. Was sie aber auch kritisiert, Berliner, sagt sie, ihr müsst mehr kaufen. Sie hat da das Label C-Neon angeführt. Das hat einen großen Namen schon in der Modebranche. In deren Laden shoppen aber in Prenzlauer Berg fast nur Touristen aus Skandinavien. Und Bobby, der Student, den wir eben schon gehört haben, der hat dieses Support Your Local Heroes Problem, was wir hier scheinbar haben, am Ende nochmal ganz schön zusammengeschnürt. Er hat mal in die Runde gefragt, wer hier im Raum trägt denn eigentlich Kleidung aus Berlin? Also wer kauft denn nun wirklich diese regionale Mode, über die wir die ganze Zeit reden? Und wir wissen jetzt danach, die Krawatte von Herrn Wowereit kommt aus Spanien. Woher sein Bossanzug kommt, das weiß er selber nicht. Und von den 130 Leuten im Publikum, und es waren viele Anzugträger, viele Modekenner, von denen hatten nicht mal 10 Leute Kleidung aus Berlin an. Also Modewirtschaft in Berlin boomt, nur eben bei uns Bewohnern ist das scheinbar auch noch nicht so richtig angekommen.
Ist Berlin eine Möchtegern-Modestadt? Nancy Fischer war gestern Abend dabei bei der Diskussionsveranstaltung im Ludwig-Erhard-Haus in Berlin, organisiert vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller. Danke, Nils.
Sehr gerne.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.